Lehren, Lernen, Lauschen. Der Lehrer eine Stimme geben. Persönliche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der TU Graz, die uns in ihre Welt der Lehre einladen, über ihre Motivation und auch Herausforderungen berichten. Heute ist bei uns zu Besuch Christoph Eisleitner vom Institut für Analysis und Zahlentheorie. Es freut mich sehr, dass wir mal einen Mathematiker bei uns haben. Grüß dich.
Bitte, gerne.
Wir dürfen heute mit dir über das Unterrichten und die Lehre an der TU Graz sprechen, aber natürlich auch, wie mit allen anderen, über deinen Werdegang. Ich starte ganz klassisch in die Frage, wie bist du in die TU Graz gekommen? Magst du ein bisschen was von dir erzählen? Warum hast du dich für Mathematik entschieden vielleicht? Ja, dass wir ein bisschen was von deinem Werdegang erfahren, wäre fein.
Also ich komme aus Steyr in Oberösterreich und ich habe dann an der TU Wien studiert, Mathematik studiert. Ich war einer von diesen Schülern im Gymnasium, die sich in Mathematik eher leicht getan haben, aber die trotzdem keine besonders guten Noten hatten, weil sie problemlos durchgekommen sind und nicht den Ehrgeiz entwickelt haben, irgendwie da besonders herauszustechen. Ich bin dann eigentlich Mathematik studieren gegangen, weil ich wen gekannt habe, der Mathematik studieren geht, und bin da irgendwie mitgegangen. Also es hätte auch was anderes werden können. Ich habe vorher schon geahnt ein bisschen, dass das was ist, was ich wahrscheinlich kann, wo ich mir wahrscheinlich nicht extrem schwer tun würde, aber es war nicht klar, dass das Studium Mathematik wird. Also das ist, ja, ist so passiert, kann man sagen. Und dann bin ich in Wien beim Studium zum Schluss gegen Ende offenbar jemanden aufgefallen, und der hat mich vermittelt an eine freie Doktorandenstelle an der TU Graz. Also diese akademische Laufbahn ist nichts, das ich jemals aktiv verfolgt habe, sondern ich bin da irgendwie hineingeraten. Habe dann hier an der TU Graz das Doktorat gemacht, habe dann einige Jahre als wandernder Postdoc in verschiedenen Ländern verbracht, in Australien, in Japan, Ungarn, Deutschland, und jetzt seit 2016 bin ich zurück und durchgehend an der TU Graz.
Also ist dein Weg eigentlich relativ schnell an die TU Graz gegangen, mit Umwegen?
Ja, man kann gar nicht sagen mit Umwegen, also diese internationalen Jahre in der Postdoc-Zeit, das gehört zum akademischen Werdegang sowieso zwingend dazu, das muss so sein. Also ich muss sagen, mein akademischer Weg ist wirklich sehr problemlos und aus meiner Sicht recht geradlinig verlaufen. Da gehört sehr viel Glück dazu, dass das so schön funktioniert. Also ich weiß von meinen jungen Leuten, von den Doktoranden und Postdocs, wie schwierig das ist, irgendwie im akademischen Bereich seine Karriere zu planen, zu versuchen und dann was zu finden, wo man insbesondere dann eine Dauerstelle zu finden, an der man arbeiten kann. Und bei mir, muss ich sagen, hat sich das eigentlich sehr, sehr schön gefügt.
Und du hast in dieser ganzen Zeit auch an den anderen Universitäten Lehrveranstaltungen abgehalten oder warst bei Lehrveranstaltungen aktiv dabei? Oder?
Also die Auslandszeit habe ich großteils mit einem Schrödinger-Stipendium vom FWF verbracht. Das ist ein Forschungsstipendium, also da muss man einen Antrag stellen, man reicht ein Projekt ein, man kann sagen, wo man hin will und warum, und wird aber von Österreich aus finanziert. Das heißt, zum Beispiel an der UNSW Sydney habe ich von denen gar kein Gehalt bekommen, sondern bin von Österreich aus bezahlt worden und habe entsprechend dort auch keine Lehraufgabe bekommen. Also den Unterricht habe ich größtenteils an der TU Graz gemacht. Ich habe an der Uni Linz 2 Jahre lang gearbeitet, zwischendurch auch, und habe dort ein bisschen unterrichtet. Aber so als Lehrender, also ich habe zum Beispiel nie im Ausland unterrichtet. Ich habe nie in einer anderen Sprache unterrichtet.
Immer nur in Mathematisch, Deutsch.
Mathematisch und Deutsch, ja. Ich habe auch kein anderes Fach als Mathematik unterrichtet.
Okay. Also Mathematik ist ja ein Fach, was man eigentlich aus der Schule heraus kennt, und dann kommt man an die Universität, und wie du es geschildert hast, entscheidet man sich entweder dafür, Mathematik zu studieren, oder man hat Mathematik im Rahmen von seinem Maschinenbaustudium, Informatikstudium und so weiter und so fort. Du legst auch sehr viel Wert auf die LV-Evaluierungen. Was sind hier für dich Rückmeldungen gewesen, die besonders überraschend waren vielleicht? Oder die am Anfang überraschend waren und sich dann über die Jahre hinweg, du unterrichtest ja schon lange und hast viele LV-Evaluierungen gemacht, verstetigt haben?
Also richtig ist auf jeden Fall, dass diese Rückmeldungen in den LV-Evaluierungen einigermaßen konsistent sind. Das, was man da sozusagen grundsätzlich bekommt von den Studierenden in den Ingenieursfächern, das passt über die Jahre ganz gut zusammen. Eine Rückmeldung, die ich immer wieder bekomme, ist, dass die Lehre an der Uni theorielastiger ist, deutlich theorielastiger als das, was man in der Schule lernt, deutlich mehr Wert auf Definitionen, Sätze, Beweise, Grundlagen legt. und dass das vielen aber offensichtlich recht gut gefällt. Also dass dieses etwas höhere Abstraktionsniveau nicht unbedingt was ist, das man problematisch sieht, weil man dann die Anwendbarkeit nicht unmittelbar auf der Hand irgendwie liegen hat, sondern eine Rückmeldung, die ich immer wieder bekomme, ist so von der Art, ich habe in der Schule auch gelernt, das und das auszurechnen. Ich habe das damals auch rechnen können. Ich habe nie so richtig verstanden, was ich da eigentlich mache. Also ich habe das als eine Art Kochrezept schon gelernt und habe das machen können. Und jetzt an der Uni habe ich das Gefühl, dass ich an einen besseren Einblick komme, warum ich das so mache und wieso das überhaupt funktioniert. Und das ist aus meiner Sicht ist dieser wichtige Punkt, der vielleicht da wirklich die Unibildung von der Schulbildung ein bisschen unterscheiden sollte, dass man da für das Warum und die Hintergründe ein besseres Gefühl entwickelt.
Ist es dir auch so gegangen, als du angefangen hast, Mathematik zu studieren?
Im Mathematikstudium, muss man sagen, beginnt der Unterricht de facto bei Null, bei nichts. Also das Mathematikstudium wird zur Gänze neu aufgebaut. Man muss, um Mathematik zu studieren, eigentlich aus der Schule nicht wirklich was mitbringen, eine Vorbildung mitbringen. Also irgendwann rechnet man natürlich und man muss mit Variablen rechnen und mit Zahlen rechnen können. Aber eigentlich beginnt das Mathematikstudium strukturell mit überhaupt keinen Voraussetzungen und wird ganz neu entwickelt. Das ist mir durchaus entgegengekommen, weil ich in der Schule nicht unbedingt bei den Besten dabei war. Also die Vorbildung, die man hat oder nicht hat, die ist fürs Mathematikstudium nicht wirklich entscheidend. Das Mathematikstudium beginnt damit, dass man sagt, was ist eine Aussage, was heißt wahr und was heißt falsch, was ist eine Menge, was ist die leere Menge und ganz fundamental, auf ganz fundamentaler Ebene anfängt und dann Schritt für Schritt für Schritt die ganze Mathematik daraus entwickelt. Das ist natürlich auch ganz anders als das, was man in der Schule machen würde.
Also wenn man jetzt in der Schule nicht viel Mathematik hatte oder besonders gut in Mathematik war, ist es kein Hindernis, dass man auch Mathematik studiert, wenn man sich grundsätzlich dafür interessiert. Man muss keine Angst vor der Mathematik haben, im Prinzip.
Na, man muss keine Angst vor der Mathematik haben. Also das Mathematikstudium hat mit der Schulmathematik wirklich nur relativ bedingt zu tun. Fürs Mathematikstudium wichtiger als so Rechenfertigkeiten ist, dass man klar denken, strukturiert denken kann, dass man genau ist, vielleicht Freude am Lösen von Rätseln mitbringt. Also das Mathematikstudium kann man natürlich so betreiben, dass man zum Schluss aus dem Studium rausgeht und was gelernt hat, dass man wo bei einer Firma etwa verwenden kann, zum Beispiel in einer Logistikfirma, wo es darum geht, Lastwagen zu beladen und in verschiedene Städte zu schicken. Also so kann man das Mathematikstudium sicher betreiben. Und man kann das aber auch abstrakt betreiben zum Erkenntnisgewinn. Und dann geht es in erster Linie darum, Begriffe zu entwickeln, Definitionen zu geben, Zusammenhänge zwischen Begriffen zu entwickeln, argumentieren zu können, Beweise zu führen und sozusagen eine Art Problemlösungskompetenz zu entwickeln. Also in der Mathematik ist das Erste immer, Begriffe zu definieren. Das sind die Dinge, über die man überhaupt sprechen kann. Dann versucht man zwischen diesen Begriffen einen Zusammenhang herzustellen, also Stetigkeit, Beschränktheit, Konvergenz, Integrierbarkeit, solche Dinge. Man versucht irgendwo einen Zusammenhang dazwischen herzustellen und dann versucht man, Beweise zu führen oder Argumente zu führen. Und in der Hinsicht steht die Mathematik aus meinem Blick irgendwie in der Tradition dessen, was früher Rhetorik geheißen hat, vor hunderten von Jahren, wo es einfach darum geht, Argumente zu führen. Und man kann das als eine Art abstrakte Problemlösungskompetenz sehen, glaube ich, wo ein gewisses Problem gegeben ist, also es ist geklärt, was sind die Dinge, die ich habe, was muss ich damit machen, was ist das Ziel, und dann kann man aus abstrakter Sicht als Mathematikerin und Mathematiker im Idealfall die Problemstellung analysieren und aus dieser Problemstellung heraus eine Lösung entwickeln. Und das ist in dem Sinn gar keine unbedingt mathematische Fähigkeit, sondern das ist eine Problemlösefähigkeit, die man dann beruflich in ganz verschiedenen Bereichen verwenden kann natürlich.
Ich möchte bei dem Thema Rhetorik jetzt bei dir einhaken. Man sagt ja auch, dass Mathematik eine eigene Sprache ist oder wie Sprache funktioniert. Wie ist es dir ergangen? Du hast erzählt ganz am Anfang schon, du warst in Australien, in Ungarn, in Japan als Mathematiker. mit Englisch wahrscheinlich als Hauptsprache, mit der du irgendwie so im Alltag durchgekommen bist. Wie war das in der Arbeit für dich, wenn du jetzt in Ungarn, Ungarisch ist noch dazu keine indoeuropäische Sprache, eine der schwersten Sprachen, Japanisch ist auch keine indoeuropäische Sprache. Hast du da die Mathematik für dich nutzen können als Sprache im Alltag, als Forscher natürlich?
Also das ist sicher einer der schönsten Aspekte an der Mathematik, dass das wirklich eine universelle Wissenschaft ist, die eine universelle Sprache für sich selbst entwickelt hat. Mathematische Forschung wird in englischer Sprache geschrieben und publiziert, aber der klassische Scherz ist, the International Language of Mathematics is bad English. Also das Englisch, das verwendet wird, ist natürlich ein recht rudimentäres Englisch. Also eigentlich reicht es, schreiben zu können, wir nehmen an das, daraus folgt, deshalb ist das und das und zum Schluss ergibt das dieses und jenes. Also das Sprachniveau, das man braucht, um Mathematik zu betreiben, also das Sprachniveau im Sinne von englischer Sprache oder deutscher Sprache, das ist sehr, sehr gering. Und im Extremfall könnte man mit jemandem eine mathematische Konversation sicher führen, ohne überhaupt irgendeine gemeinsame Sprache zu haben. Also wenn man für uns als Mathematikerinnen und Mathematiker ist das wichtigste Arbeitsinstrument eine Tafel und Kreide oder Tafel und Stifte. Und wenn ich eine Tafel habe und einen Stift, dann kann ich mit Mathematikerinnen und Mathematikern, die auf einem ähnlichen Forschungsgebiet arbeiten, völlig problemlos nur schriftlich mit Symbolen und mit Rechnungen kommunizieren. Man sollte vielleicht auch sagen, dass die Mathematik entgegen der gängigen Erwartungshaltung nicht so eine Tätigkeit ist, wo man so grüblerisch im nebligen Park alleine herumgeht und nachdenkt, sondern die Mathematik ist aus meiner Sicht eine soziale Tätigkeit, eine interaktive Tätigkeit. Wenn ich Mathematik betreibe, dann hole ich mir von meinen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 1, 2, 3 Leute zu mir ins Büro und wir stellen uns vor die Tafel und wir diskutieren gemeinsam ein Problem. Und das ist aus meiner Sicht die echte Mathematik. Also die ist nicht in den Formeln und die ist nicht in den Symbolen, sondern die Mathematik ist eine Art Tunwort. Also die entsteht im gemeinsamen Betreiben der Mathematik. Das freut mich auch sehr, wenn ich die Studierenden sehe, die vor meinem Büro draußen sitzen, zu dritt oder zu fünft oder zu siebt an den Tischen und gemeinsam Mathematik-Übungsbeispiele diskutieren oder Mathematikbeweise oder Probleme diskutieren. Aus meiner Sicht ist das die echte Mathematik.
Und das ist auch das, was du bis zu einem gewissen Grad in deine Lehre einbringen kannst, oder?
Ja, ich meine, ich versuche in meiner Lehre sozusagen auch ein bisschen die Sätze und Beweise und diese Dinge in einer Diskussion zu entwickeln. Natürlich hat man eine Art Hierarchiegefälle. Als Professor weiß man mehr als die Studierenden. Wenn man was fragt, kriegt man oft keine Antwort. Na okay, dann diskutiere ich halt mit mir selbst, wenn keiner sonst eine Antwort gibt.
Und das ist ein Unterschied. In was für einem also wenn du jetzt bei Erstsemestrigen
das ist natürlich ein Unterschied,
bist, ja, mit 600 Personen im Raum. Ich glaube, da würden wenige, ja, mit dir diskutieren.
Sicher, wollen. Ja, aber trotzdem versuche ich manchmal, das Problem sozusagen ergebnisoffen anzugehen und zu sagen, okay, was könnte jetzt passieren? Was könnte man versuchen? Was könnte ein Hindernis sein? Was könnte man da jetzt machen? Und in einer Art, naja, Dialog mit mir selbst oder so die Theorie zu entwickeln. Also nicht einfach dogmatisch anzufangen und sagen, okay, das ist die Lösung. Erstens das, zweitens das, drittens das, sondern ein bisschen dieses sozusagen diskursive Element zu versuchen, auch in die Lehrveranstaltung reinzutragen. Also aus meiner Sicht ist das wirklich ganz, ganz eng am Wesen der Mathematik, dass man diese Diskussionen hat und dass man versucht, Argumente zu führen. Beweisen heißt, ein Argument so zu führen, dass eine andere Person völlig von der Richtigkeit überzeugt ist. Aber aus meiner Sicht ist das eine äußerst soziale und humane Tätigkeit, das zu tun.
Ich möchte jetzt noch einmal auf die Tafel und die Kreide zurückkommen. Tafel und Kreide, das ist etwas, was wir alle aus der Schule kennen und was auch immer noch angewandt wird. Es ist ja auch so, an der TU Graz gibt es viele Lehrveranstaltungen noch, wo Tafel und Kreide im Zentrum stehen. Magst du vielleicht ein bisschen ausführen für uns, warum das relevant ist und auch welche Vorteile auch von Studierendenseite darin gesehen werden?
Also ich war jetzt irgendwann mal bei so einer Didaktikfortbildung, wo Leute aus verschiedenen Fächern zusammengekommen sind und da haben dann alle der Reihe nach erklärt, wie sie unterrichten. Einer war, der hat erklärt, wie er Dirigent an der Kunstuni unterrichtet, im Einzelunterricht.
Auch spannend.
Auch spannend,
ganz
ist richtig.
Anders wahrscheinlich für dich.
Und dann war eine Frau, die hat Business Negotiations unterrichtet und hat erklärt, wie sie das so in Kleingruppen im Diskurs macht. Und dann habe ich gesagt, ich unterrichte Mathematik an der TU Graz in einem Ingenieurskurs. Ich mache das so, ich nehme die Kreide an die Hand, stelle mich an die Tafel und fange an, das vorzurechnen. Und die Kursleiterin war ja ganz schockiert und hat gesagt, wow, das ist ja wie vor 100 Jahren. Und das ist korrekt, das ist richtig. Also aus Mathematikersicht ist das einfach die richtige Art, das zu unterrichten. Also ich bin felsenfest überzeugt, dass mit Kreide an einer Tafel zu arbeiten, dass das die sinnvollste Art ist, Mathematik zu unterrichten.
Weil ihr auch so arbeitet, wie du uns vorher gesagt hast.
Weil wir auch so arbeiten, das ist richtig, wir arbeiten auch genauso. Ich sitze manchmal in Vorträgen, so Seminarpräsentationen oder so, wenn jemand mit so Beamer-Slides mathematische Ergebnisse präsentiert, weil Zeitdruck ist, weil man das schnell machen muss. Und das ist immer zu schnell. Niemand kann das nachvollziehen. Also in der Mathematik geht es ja natürlich auch ums Verstehen. Mathematik hat immer was mit Verstehen zu tun, ums Nachverfolgen. Ich habe gesagt, es geht ums Argument. Ein Argument kann man natürlich nur Schritt für Schritt nachvollziehen, nicht das ganze Argument auf einmal. Und mit der Kreide an der Tafel wird einfach dieses Argument Schritt für Schritt für Schritt entwickelt. Und aus meiner Sicht hat die Kreide an der Tafel, die rhythmisiert sozusagen den Unterricht, die gibt das Tempo vor. Das ist ein humanes Tempo, wo man noch mitkommen kann. Also wenn man das auf so Beamer-Slides aufgeschrieben hätte, sogar wenn man die Zeichen für Zeichen herklicken würde, würde man das sicher immer zu schnell machen. Wenn man die ganze Folie auf einmal herzeigt, kann das einfach niemand lesen. Und mit der Kreide an der Tafel, finde ich, das hat eine humane Geschwindigkeit, die genau dem Wesen dessen, was man da machen möchte, entspricht. Mich hat dann auch jemand gefragt, ob das nicht eine riesen Zeitverschwendung ist, weil man dann die Tafeln ja löschen muss. Also da muss man den Schwamm nehmen und dann vielleicht noch trocken ziehen mit so einem Abziehgerät. Und auch das sehe ich nicht so, sondern auch da sehe ich das als eine Art Rhythmisierung der Einheit. Während ich schreibe und spreche, müssen die Leute aufmerksam sein. Da passiert was. Dann ist die Tafel voll, dann nehme ich den Schwamm in die Hand, dann wird es kurz laut im Hörsaal, die Leute wissen, okay, jetzt ist kurz Pause, ich lösche die Tafel, ich nehme dieses Abziehgerät, ich ziehe die Tafel trocken, das letzte Stück Tafel ist trocken, es wird leise im Hörsaal, alle wissen, es geht weiter und es war eine Minute oder zwei Minuten Pause. Aus meiner Sicht ist das nicht verschwendete Zeit, aus meiner Sicht ist das eine Pause, die Menschen brauchen, weil sie nicht alles mit beliebiger Geschwindigkeit aufnehmen können und die nach ein, zwei vollen Tafeln zur richtigen Zeit kommt und eben den Unterricht strukturiert und rhythmisiert. Also ich finde, das passt einfach perfekt.
Das klingt wunderbar. Und hast du dann auch gibst du dann die Möglichkeit, dass die Studierenden die Fragen stellen, nach dem Tafellöschen oder so? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich da jetzt sitze in deinem Hörsaal und du löscht gerade die Tafel, dann schaue ich mir das vielleicht durch oder mein Kollege oder Kollegin fragt mich irgendwas und dann werden dann noch Fragen gestellt oder wie läuft das bei dir mit den Rückfragen insgesamt?
Also es werden schon Fragen gestellt, es werden auch mitten in der Rechnung Fragen gestellt, mitten im Argument, mitten bei einer Skizze werden Fragen gestellt. Die Tafel hat natürlich auch den Vorteil, dass man spontan ist, man kann jederzeit was ändern, man kann auf einer Zeichnung was zusätzlich eintragen, man kann eine andere Zeichnung zur Erklärung machen. Die Mathematik besteht nicht nur aus den Symbolen für die Rechnung, sondern die besteht auch aus Visualisierungen, aus Skizzen. Also wenn ich auf der Tafel unterrichte, habe ich typischerweise 4 oder 5 Farben Kreide in der Hand. Mit Weiß schreibe ich, aber mit den anderen Farben zeichne ich auf Tangentialgeraden und Vektoren und Ebenen und irgendwas auf, um das besser erklären zu können. Die Mathematik unterscheidet sich insofern von vielen anderen Wissenschaften, als es in der Mathematik immer richtig und falsch gibt und man richtig und falsch klar trennen kann. Und ich glaube, das führt ein bisschen dazu, dass sich die Studierenden weniger sagen oder Fragen trauen, weil einfach das Risiko da ist, dass es was Falsches ist. Ja, also in so Didaktik-Workshops kriegt man auch den Tipp, man soll das Publikum oft was fragen, was das Publikum glaubt.
Aber Glauben gibt es nicht.
Glauben gibt es in der Mathematik nicht, ja, ganz genau. Ja. Also in Business Negotiations kann man sicher alle im Raum fragen, wie würden sie in dieser Situation agieren? Und jeder kann was sagen und jede Antwort ist legitim und sinnvoll. Und in Mathematik, wenn ich sage, ist das Integral konvergent oder divergent, der Tipp war, die Namen der Studierenden zu lernen und die dann persönlich anzusprechen und zu fragen.
Ja.
Und ich glaube, wenn ich das machen würde und wirklich konkret einzelne Personen fragen würde, ist das konvergent oder divergent, das ist ja keine Frage nach einer Meinung, sondern das ist wie eine Prüfungssituation.
Ist eine Prüfungsfrage,
ja. Da hat die Mathematik einfach ein anderes Wesen als andere Wissenschaften. Man bekommt schon immer wieder Rückfragen, Das wird üblicherweise im Laufe des Semesters mehr. Also am Anfang fürchten sich die ein bisschen, dann später bekommen die ein bisschen Selbstbewusstsein. In den höheren Semestern ist überhaupt der Umgangston ein bisschen kollegialer.
Ja.
Also man bekommt schon diese Fragen.
Jetzt habe ich noch eine ganz typische Frage an dich, die uns alle interessiert. Was bereitet dir eigentlich am meisten Freude in der Lehre? Was trägt positiv zu deiner Motivation und deinem Engagement bei? Also du sitzt mir hier gegenüber, bist ganz begeistert, das hört man hoffentlich auch. Vielleicht magst du ein bisschen noch drauf eingehen.
Also mir bereitet die Lehre an sich schon eine Freude. Also da brauche ich gar keinen Grund dafür, kommt mir vor. Das ist auch eine Rückmeldung, die ich in den Evaluierungen oft bekomme, dass da jemand so eine Freude hat dran, die Mathematik zu machen. Ein scheinbar ganz normaler Mensch, den man, also nicht so ein verschrobener Nerd oder so, sondern ein eigentlich normaler Mensch, dem man auch zutrauen wird, ein IKEA-Kastel zusammenzubauen. Und dann redet er über Mathematik und hat so eine Freude dran. Und das ist in dem Sinn kein Verdienst, weil ich mir das nicht ausgesucht habe oder erarbeitet habe, sondern das macht mir einfach so eine Freude. Ich fühle mich so wohl im Hörsaal an der Tafel. Ich habe so Tage, wo ich jetzt im Winter aufstehen muss um 6 in der Früh und mache die Kinder für die Schule fertig und irgendwas passt nicht und es ist mühsam und es ist finster draußen und ich setze mich aufs Fahrrad und fahre zum Hörsaal und es ist kalt und neblig und bin richtig grantig und ich gehe zum Hörsaal und bin grantig und schlecht gelaunt und dann mache ich die Hörsaaltür auf und sobald ich vor einem Hörsaal an der Tafel stehe, ich kann gar nicht anders, als mich dort zu freuen.
Da freuen sich die Studierenden sicher auch.
Ich könnte gar nicht anders. Also das muss so ein Bühneneffekt sein. Einfach Freude dran zu haben, da zu stehen und sich wohlzufühlen im Hörsaal, das kommt sicher auch mit der Routine, das kommt mit der Erfahrung. Ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren, aber ich fühle mich richtig wohl an der Tafel im Hörsaal.
War das immer so? Oder also, wie war es am Anfang?
Man entwickelt sicher eine Abgebrühtheit, eine Routine. Es ist auch so, wenn man unterrichtet, immer wieder passiert es, dass man in der Vorlesung was erklärt und dann geht man raus am Ende und denkt sich, warum ist mir da nicht eine bessere Erklärung eingefallen? Jetzt wüsste ich, was ich sagen muss.
Und das ist immer noch so?
Ja, das ist immer noch so. Und okay, damit muss man umgehen können. Ja, also okay, das ist einfach so, das geht uns allen so. Das muss man akzeptieren können, dass man auch in der Lehre nicht perfekt ist. Ja. Und ich glaube, als junger Mensch, wenn man anfängt, fällt einem das schwieriger, dass man einsieht, dass man manches nicht richtig gemacht hat. Man bemüht sich, man versucht es, man bekommt manches gut hin, man bekommt manches schlecht hin. Ich mache immer wieder mal, dass ich in der Vorlesung sage, letzte Woche habe ich probiert, was zu erklären. Ich habe den Eindruck, es ist mir nicht besonders gelungen. Ich probiere es noch einmal. Ja, ich habe das nicht besonders gut gemacht. Ich versuche es noch einmal. Oder zu sagen, in einem höheren Semester, okay, jetzt kommen wir zu dem und dem Teil vom Stoff. Ich kann das eigentlich selber nicht besonders gut. Ich bin kein Fachmann dafür. Ich versuche das jetzt so gut zu erklären, wie ich es halt kann. Und sich dann nicht selber auf ein Podest zu stellen und so zu tun, als ob man als Professor alles immer wissen müsste und alles immer richtig machen müsste, sondern eine gewisse Gelassenheit und Toleranz sich selber gegenüber zu haben, wenn es mal nicht perfekt ist.
Und man muss ja auch sagen, du bist ja spezialisiert in einem bestimmten Fachbereich in der Mathematik.
Ja,
das ist auch nicht zu unterschätzen. Und die Mathematik ist ein sehr großes Fach, so wie alle unsere Fächer.
Das ist natürlich so, ja. Ich glaube, die Mathematik erzieht einen auch von selbst zu einer gewissen Bescheidenheit. Also je länger man im Bereich Mathematik arbeitet und lernt, ich lerne ja selber immer noch Tag für Tag und Jahr für Jahr, je mehr man lernt, desto mehr sieht man, was man alles nicht weiß, was man alles nicht kann. In meiner mathematischen Forschungsarbeit versuche ich, mathematische Probleme zu lösen. Manchmal geht's, meistens geht's nicht. Das ist eine Erfahrung, die genau gleich ist wie das, was die Studierenden haben. Die müssen Übungsbeispiele lösen. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Also man ist da wenig gefährdet, irgendwie abgehoben oder überheblich zu werden. In der Mathematik gibt's immer viele, viele, viele Dinge, die man nicht kann, Probleme, die man nicht lösen kann. Es gibt so viele Theorien und Bereiche der Mathematik, die man nicht versteht, die man nicht lernen kann. Wenn ich auf eine wissenschaftliche Konferenz fahre, dann sind da so viel schlauere Leute als ich selber im Raum. Also da kann man gar nicht abheben, glaube ich. Da ist man fast gezwungen, am Boden zu bleiben und ein bisschen geerdet zu bleiben.
Deine Worte haben mich jetzt ein bisschen an das Thema, also es gibt mathematische Fragen, die es schon sehr, sehr lange gibt und die noch nicht gelöst sind. Da gibt es ja auch eine Liste dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie diese heißt, aber da gibt es. Und jetzt ist irgendein mathematisches Problem von der KI gelöst worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was ich da gelesen habe. Weißt du, was ich meine? Was für eine Bedeutung hat die KI jetzt für dich als Mathematiker, für deine Arbeit?
Also ich muss sagen, meine Forschungsrichtung ist in der sogenannten reinen Mathematik, nicht in der angewandten Mathematik. Bei uns geht es wirklich nur darum, Beweise zu führen und nicht darum, irgendwas zu modellieren oder auszurechnen. Bei uns hat diese KI-Entwicklung eigentlich auf Forschungsebene noch nicht wirklich eingeschlagen. Mir kommt vor, dass da die KI dem Menschen noch ein Stück hinterherhinkt. Der KI-Kontakt, den ich vorrangig habe, ist der, dass die Übungsgruppenleiter der Lehrveranstaltungen kommen und sagen, Studierende präsentieren Lösungen, die offensichtlich die KI geschrieben hat, die sie nicht selbst geschrieben haben. Oder jemand hat eine Seminararbeit abgegeben, die scheint KI-generiert zu sein. Also auf Forschungsebene spielt diese KI-Entwicklung eigentlich noch keine Rolle, für mich zumindest in meinem Gebiet. Auf Unterrichtsebene ist das schon angekommen, fängt das an, ein Problem zu werden.
Und wie geht ihr aktuell damit um oder was ist eigentlich die größte Herausforderung dabei?
Also bei uns im Mathematikunterricht ist es so, dass es bei eigentlich allen Vorlesungen immer auch begleitende Übungen gibt. Die Übungen funktionieren so, dass die Studierenden jede Woche ein Blatt mit Aufgaben bekommen und dann kreuzen die an online, welche Beispiele sie gelöst haben und präsentieren können. Und dann müssen die in der Übungseinheit, also wird dann anhand dieser Kreuze ausgewählt, der an der Tafel die Lösung präsentiert. Und sobald jemand über eine Lösung spricht, kann man sofort erkennen, ob der oder die das selber gerechnet und verstanden hat oder nicht. Also diese Präsentationen, die sind ein untrügliches Zeichen, ob jemand wirklich sich damit beschäftigt hat oder nicht.
Gut, das hatte man aber doch vor der KI auch schon, wenn man vom Kollegen oder Kolleginnen
natürlich abschreibt. Natürlich.
Es ist nur jetzt ein anderer Kollege.
Ja, sicher. Kollegin. Ja, ich meine, jetzt könnte man prinzipiell sicher eine Bachelorarbeit von der KI generieren lassen. Ja. Das hätte früher wohl kein anderer gemacht, für jemanden eine ganze Bachelorarbeit zu schreiben. Auch da ist es so, dass diese Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, alles das muss präsentiert werden. In der Präsentation sieht man das sofort, ob die Leute sich mit dem wirklich selber beschäftigt haben oder ob das eben nicht passiert
ist. Und in der Betreuung wahrscheinlich auch
schon. Ja, also während der Betreuung und in diesen Präsentationen ist das aus meiner Sicht noch sehr klar zu sehen. Wichtig dafür ist natürlich, dass man ein Betreuungsverhältnis hat, wo man da noch den Überblick wahren kann. Also wenn man eine Masterarbeit betreut oder zwei, dann kann das funktionieren. Wenn man 30 Masterarbeiten betreuen müsste gleichzeitig, dann wäre es schwieriger. Also das ist für uns hier im Fachbereich Mathematik momentan recht unproblematisch.
Und liegt die KI immer richtig bei diesen Rechnungen?
Nein. Diese KI, ich habe versucht, die KI Teile meiner Forschung zu fragen, Probleme, die in meiner Forschung relevant sind, ungelöste Probleme. Und die KI hat immer sehr starke Meinungen, also die sagt, ja, das ist richtig oder nein, das ist falsch. Und wenn man dann nachfragt, warum ist das richtig, dann sagt sie, ja, man kann das in der Fachliteratur nachlesen. Und wenn man dann sagt, ja, aber in welcher Fachliteratur, welches Buch, welche Seite, dann sagt sie, ja, man könnte das schon spezifizieren, das ist aber wirklich Fachliteratur, die versteht nicht jeder. Und dann kann man sagen, jetzt sag mir endlich die Seite, in welchem Buch. Ja. Und irgendwann gibt dann die KI zu, nein, okay, ich weiß es eh nicht eigentlich. Gell? Und dann kann man sagen, du hast dich sowieso geirrt, es ist das Gegenteil wahr. Und dann sagt die KI sofort, ja, ich habe mich geirrt, es ist das Gegenteil wahr. Also die hat so eine Neigung, einem immer Recht zu geben. Und in Mathematik ist das Allerfalscheste, was es geben kann. Also ich sage immer, wenn man einen Doktoratsstudent oder eine Doktoratsstudentin hat oder einen jungen Mitarbeiter und mit denen gemeinsam arbeitet, die wertvollsten Leute sind die, die einem dagegen argumentieren versuchen. Also wenn ich ein Argument führen versuche, wichtig oder hilfreich ist einer, der mir sagen kann, das ist ein heikler Punkt, das muss man besser argumentieren, da muss man besonders vorsichtig sein. So jemand ist sehr, sehr hilfreich. Jemand, der daneben steht und sagt, ja, der hat eigentlich keinen Wert. Und die KI, aus meiner Sicht, die aktuelle KI, hat eine Neigung, genau das zu tun. Immer zu sagen, ja, du hast eh recht, du machst das eh super.
Also würdest du das nicht empfehlen?
Ich habe versucht, die KI auch Beispiele erstellen zu lassen, die ich dann so im Konversatorium oder Tutorium vorrechne. Und die KI kann halt auch überhaupt nicht rechnen mit Zahlen. Also die verrechnet sich einfach. Ja, also wenn 17 rauskommt, kommt bei der KI 19 raus oder so. Also die kann das einfach nicht besonders gut. Die sind natürlich auch nicht dafür gemacht. Also ich könnte das auch mit Mathematiksoftware mit echter rechnen und dort wird es richtig rauskommen. Und die KI, okay, dann kann man sagen, ja, das ist falsch. Dann sagt sie, ja, es tut mir leid, es war falsch. Hier ist noch eine Rechnung. Dann ist vielleicht richtig oder nicht. Aber also das, ich muss sagen, das funktioniert nicht besonders überzeugend mit der KI momentan.
Ist aktuell in deinem Bereich noch enden wollend? Beziehungsweise muss man sich so wie in allen Bereichen einfach dessen bewusst sein, dass es immer noch notwendig ist, selbst darüber nachzudenken und die Dinge zu prüfen.
Unbedingt, ja, unbedingt. Ja,
super, danke. Was bei dir beziehungsweise an der TU Graz mitunter auch ein sehr großes Thema ist, ist, dass der Wissensstand der Studierenden auf einer unterschiedlichen Ebene ist. Es kommt darauf an, wo man herkommt. Ist es eine AHS, ist es eine HTL oder ein HAC gewesen? Wie gehst du damit um? Inwieweit ist das für dich jetzt auch relevant?
Ja, das merkt man natürlich sehr stark. Also es ist nicht nur die verschiedenen Schultypen, wo die Studierenden herkommen. Wir haben auch Studierende aus ganz verschiedenen Ländern. Viele kommen von den Balkanländern oder sonst woher. Natürlich bringen die ganz verschiedene Voraussetzungen mit. Das ist ein ewiges Spannungsfeld, dass man versuchen muss, alle dort abzuholen, wo sie einigermaßen einen Zugang haben, wo sie eine faire Chance haben, den Stoff zu lernen. Gleichzeitig soll es auch für die schon mehr wissen, natürlich auch nicht zu langweilig werden. Also ich glaube, das ist ein Feld, wo man nur mit jahrelanger Erfahrung versuchen kann, einfach das richtige Niveau zu finden und das auszubalancieren. Auch da sind natürlich diese LV-Evaluierungen zum Schluss dann sehr wertvoll. Also bei diesen großen Ingenieurskursen, bei den LV-Evaluierungen, was wir bekommen, typischerweise ist, also da ist eine Frage Schwierigkeit der Lehrveranstaltung. Die Antwort ist typischerweise schwierig, sehr schwierig, also sehr hohes Schwierigkeitsniveau. Und drunter ist Zufriedenheit mit der Lehrveranstaltung. Die Antwort ist üblicherweise zufrieden, sehr zufrieden. Und aus meiner Sicht ist das genau das, wo wir hinwollen. Also der Anspruch hier von uns an der TU Graz, der ist natürlich nicht der, dass die Lehrveranstaltungen leicht sein sollen oder dass das Studium leicht sein soll. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Natürlich ist das Studium schwierig. Intensiv nachdenken ist unangenehm und ist schwierig und was zu lernen ist immer schwierig. Da kommt natürlich auch der Wert von dem Studium irgendwo her, dass das schwierig ist. Also die Schwierigkeit als solches ist kein Problem aus meiner Sicht, solange dann die Zufriedenheit hoch ist. Und diese Kombination Schwierigkeit schwierig, aber Zufriedenheit hoch, das ist aus meiner Sicht genau das, wo wir hin sollen mit der Lehre. Wir haben in diesen großen Ingenieurskursen nicht nur die verschiedenen Hintergründe der Leute, die verschiedenen Bildungsniveaus, wir haben auch verschiedene persönliche Hintergründe. Also in diesen ganz großen Kursen, wo wir 500, 600 Leute im Publikum haben, da sind Jahr für Jahr welche dabei, die körperliche Handicaps haben, die vielleicht psychische Handicaps haben und deshalb die Prüfungen am stillen Raum schreiben müssen oder bei der Prüfung mehr Zeit bekommen. Wir haben wen dabei, der Kinder hat. Wir haben immer welche dabei, die berufstätig sind. Also da ist so ein diverses, so ein breites Publikum. Und eigentlich habe ich den Anspruch, dass die alle eine faire Chance bekommen sollen, die Lehrveranstaltung oder das Studium zu absolvieren, zu schaffen. Sicher muss man sagen, das Studium an der TU Graz ist kein berufsbegleitendes Studium. Also an sich ist das Studium eine Vollzeittätigkeit. Gleichzeitig ist die Realität die, dass ein sehr großer Teil der Studierenden in einem Beruf arbeitet. Und man muss denen eine faire Chance geben, irgendwie durch den Kurs und durch das Studium zu kommen. In dieser Analysis 1 für Informatik haben wir etwa eine Übungsgruppe, die auf englischer Sprache abgewickelt wird, obwohl das Studium an sich in Deutsch ist. Wir haben zwei Gruppen, die immer spätabends abgehalten werden für Leute, die Vormittag nicht in die Übung kommen können. Also wir versuchen schon, das irgendwie auszubalancieren. An sich sind die Übungen Lehrveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht, aber dann haben wir Leute, die für ein Berufspraktikum ins Ausland müssen. Wir haben vielleicht, wenn der länger krank ist und einige Wochen ausfällt. Also man hat einfach in so einer großen Gruppe hat man, wie soll man sagen, wenn 500 Leute sind, sind 50 Einzelfälle darunter, die aus irgendeinem Grund Schwierigkeiten haben oder irgendwie ein spezielles Angebot brauchen. Und natürlich versucht man darauf einzugehen und das bestmöglich abzuwickeln. Da ist natürlich auch ein gewisser Aufwand dann damit verbunden.
Gerade bei so großen Gruppen und vor allem, wenn die Anforderungen an euch so vielfältig sind. Das darf man ja auch nicht unterschätzen.
Ja, also es ist natürlich, diese großen Kurse überhaupt zu administrieren, ist ein Riesenaufwand. Diese Analysis 1 für Informatik, die wickeln wir dieses Jahr in 17 Übungsgruppen ab, die von 9 Übungsgruppenleitern, Leiterinnen betreut werden. Dann gibt es, wie gesagt, eben Einzelfälle, Sonderfälle, die aus irgendeinem Grund spezielle Behandlung, spezielle Bedürfnisse irgendwie haben. Natürlich ist es sehr aufwendig, das zu machen. Also jetzt, um wieder auf die Lehre ein bisschen zu kommen. In der Mathematik sagt man, mathematische Forschung ist 20% Inspiration und 80% Transpiration, also schwitzen, Fleiß, fleißig sein. Und in der Lehre ist es auch ein bisschen so. Natürlich in der Lehre diese Begeisterung und diese Inspiration, wenn man so will, die ist wichtig. Aber gute Lehre zu machen versuchen ist auch Handwerkstätigkeit, harte Arbeit, viel Schweiß investieren, scharf nachdenken, wie man das organisieren kann. Da gehört auch auf einer handwerklichen Ebene so viel dazu, dass man die Übungsblätter jede Woche rechtzeitig online hat und dass man bei der Klausur die Beispiele mehrfach überprüft, damit die wirklich alle lösbar sind. Dass man den Studierenden vorher genau sagt, was zur Klausur kommt und was nicht zur Klausur kommt. Und all diese Dinge, all diese administrativen Dinge abzuwickeln, auch das gehört natürlich essentiell dazu, dass man es gut macht. Und in diesen großen Kursen ist es natürlich besonders schwierig.
Also Lehre ist weit mehr als vor der Tafel stehen, sondern alles, was rundum auch noch so passiert.
Ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, die Studierenden sehen einen dann, wenn man an der Tafel steht, ja, mit der Kreide an der Hand.
Und das ist das, wie man sich das vorstellt. Was macht der Lehrer an der Uni?
Ja, natürlich. Und im Hintergrund läuft natürlich eine ganze Maschinerie, die dafür sorgt, dass der Vorlesungs- und Übungsbetrieb ordentlich läuft. Da hängt natürlich sehr viel dran.
Ja, danke für diesen Einblick auch. Welche Services von der TU Graz helfen dir am meisten bei der Weiterentwicklung von der eigenen Lehre, bei den ganzen Themen rundum und um, wie das Administrative, was du genannt hast, Koordination von barrierearmen Möglichkeiten für Studierende und so weiter und so fort?
Ja, also es gibt einige Stellen an der TU Graz, die ich sehr schätze und die da wirklich sehr, sehr viel mithelfen. Einerseits ist das Teach Center, das inzwischen, finde ich, wirklich gut funktioniert. Ich kenne das schon jetzt recht lange und ich muss sagen, am Anfang war ich nicht völlig überzeugt vom Teach Center. Manches hat da ziemlich gehaspelt. Und jetzt ist das Teach Center aus meiner Sicht wirklich gut verwendbar inzwischen. Auch die Verknüpfung mit diesem Streaming- und Recording-Diensten über Tube, das funktioniert aus meiner Sicht wirklich ganz gut. Diese Ankreuzübungen, von denen ich gesprochen habe, die wir wöchentlich abwickeln müssen, die können wir jetzt über das Teach Center inzwischen abwickeln und das läuft dort wirklich sehr stabil und sehr verlässlich. Das Teach Center Team und Tube Team und so, von denen habe ich eine sehr hohe Meinung, die sind sehr verlässlich und arbeiten sehr professionell. Ebenfalls schätze ich sehr das Welcome Center, mit denen habe ich im Rahmen der Lehre weniger zu tun, sondern mehr im Rahmen von Einstellungen, wenn ich Doktorandinnen, Doktoranden oder Postdocs internationale hole. Früher hat man das alles selber machen müssen. Ich habe mit der österreichischen Botschaft in Delhi telefoniert und dann mit der indischen Botschaft in Wien und dann mit dem Land Steiermark und dann mit der Fremdenpolizei und irgendwelche Dinge. Und inzwischen macht das alles das Welcome Center. Da ist die ganze Expertise gebündelt und die machen das richtig gut. Und auch diese Servicestelle Barrierefrei studieren, auch die machen einen super Job. Ich finde das prinzipiell sehr gut, dass man hier Leuten, die irgendeine Art Handicap haben, eine Möglichkeit gibt, faire Studienbedingungen zu bekommen. Gelegentlich wird dadurch ein Zusatzaufwand versucht. Also wenn man jemanden für die Prüfung die Hälfte mehr Zeit geben muss etwa, ist da natürlich ein Aufwand damit verbunden. Aber da hilft auch diese Servicestelle Barrierefrei studieren aktiv mit, das dann zu organisieren, dass dann die Prüfung vielleicht bei denen im Büro geschrieben wird oder dass die da in der Organisation mithelfen. Also aus meiner Sicht funktioniert das sehr gut.
Gibt es von deiner Seite irgendeinen Tipp, den du anderen mitgeben möchtest für die Lehre?
Also in der Rolle Tipps zu geben, sehe ich mich eigentlich nicht.
Ja.
Ich glaube, es muss ja jeder seinen eigenen Stil entwickeln für die Lehre. Also ich glaube, ich gehe gerne in so Didaktikfortbildungen, um sozusagen das als Reflexionsraum zu nutzen für mich selbst und nachzudenken darüber von einer Metaebene, wie unterrichte ich eigentlich. Aber davon Leuten dann konkret spezifische Tipps zu geben, heute eigentlich nicht sehr viel, weil das muss zur Person passen, das muss zum Kurs passen, da muss so viel zusammenpassen. Also da einfach ad hoc zu sagen, macht einfach das, stellt einfach persönlich adressierte Fragen oder so. Vielleicht passt es manchmal und oft passt es wahrscheinlich nicht.
Wäre es denn vielleicht ein Tipp, in so Didaktik-Weiterbildungen zu gehen und sich selbst zu reflektieren?
Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, also ich gehe immer wieder in so Didaktikfortbildungen. Ich gehe auch in dieses Afterwork-Führungskräfte-Seminar und ich gehe auch in andere Management-Fortbildungen und so etwas. Ich war mal bei sowas, wo die Vizerektorin Hoffmann das eröffnet hat und gesagt hat, sie findet das schön, dass viele hier anwesend sind und sich das gönnen. Und ich habe mir gedacht, als junger Mensch vor 15 Jahren, bin ich da zwangsverpflichtet worden, mich reinzusetzen im Rahmen der Qualifizierungsvereinbarung und bin da mit gewissen inneren Widerständen hingegangen. Und inzwischen ist das wirklich was, wo ich mir denke, das gönne ich mir. Ich gönne mir diesen Reflexionsraum da. Ich nehme mir ein oder zwei Tage, wo ich meine Forschung und meine Lehre und all das einfach und die Administration vor allem das einfach mal liegen lasse. Und ich setze mich da in diesen ruhigen Raum rein und ich denke von einer höheren Ebene drüber nach, was mache ich eigentlich als Lehrender? Was mache ich eigentlich als Manager? Das ist wirklich was, wo ich mir denke, ja, das gönne ich mir manchmal. Einfach diese ein bisschen Ruhe, ein bisschen Reflexion. Ich kann das allen sehr empfehlen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr lohnend.
Ja, jetzt haben wir eigentlich schon fast den perfekten Abschluss gefunden. Gut, dann bitte ich dich aber trotzdem, so wie alle, dass du zum Abschluss noch den folgenden Satz aus deiner Sicht beendest. Lehre ist für mich?
Also für mich ist einerseits natürlich auf einer technischen Ebene ist die Lehre einfach eine Art Wissensvermittlung, aber ich glaube, der wichtigere Punkt ist der, dass man versuchen kann und die Möglichkeit hat, die eigene Begeisterung und die eigene Freude jemand anderem mitzugeben. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt.
Danke dafür.
Danke für die Einladung.
Wünsche ich dir noch viel Spaß in der Lehre.
Danke sehr, den werde ich haben.
Lehren, Lernen, Lauschen.